Kurzfristig geht es nur über Geld, machen wir uns nichts vor. Und das geht nur, indem die Förderprogramme, so wie sie sind, vereinfacht werden. Man hat ja versprochen, ein Förderprogramm für den Neubau, ein Förderprogramm für die Sanierung. Diese sollen jetzt erst Anfang 2027 kommen. Also kurzfristig wird da auch nicht viel passieren.
Willkommen zu Headhunter Insights. In diesem Podcast dreht sich alles um Leadership, die den Unterschied macht. Freuen Sie sich auf Insights eines Headhunters und spannende Gäste, die exklusive Einblicke aus den Chefetagen deutscher Unternehmen mitbringen. Das ist Headhunter Insights. Herzlich willkommen zu Headhunter Insights. Ich bin Jessica Sander und ich freue mich sehr, heute zusammen mit Dr. Jörg Schwall durch diese Folge zu führen. Hallo Jörg.
Hallo Jessica.
Und wir beide sind heute in Berlin und zwar beim Hauptverband der deutschen Bauindustrie. Unser Gast ist jemand, der wie kaum ein anderer die Themen unserer Zeit bündelt. Fachkräfte, Wohnungsbau, Infrastruktur und Transformation. Er ist seit 2021 Hauptgeschäftsführer des Verbandes, einer der jüngsten in dieser Rolle und steht für eine neue Generation an der Spitze einer traditionsreichen Branche. Zuvor war er selbst in der Bauwirtschaft tätig, kennt die Unternehmerseite aus eigener Erfahrung und weiß, wie sich Veränderung anfühlt. Ich freue mich sehr, dass wir heute bei ihm sein dürfen. Herzlich willkommen, Tim Oliver Müller.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Lieber Herr Müller, wir starten wie immer ganz persönlich. Was beschäftigt Sie gerade? Und zwar beruflich, aber auch, wenn Sie mögen, privat.
Persönlich ist ja immer gut, so lernt man sich ja am besten kennen. Und das tun wir ja gerade. Was beschäftigt mich beruflich? Wir sind gerade im Endspurt für das politische Jahr. Das sind vor allen Dingen die letzten drei wirklich prägenden Sitzungswochen hier im November. Drei Sitzungswochen hintereinander. Und es stehen große Gesetzesvorhaben an, wichtige Gesetzesvorhaben für die Bauindustrie. Aber vor allen Dingen auch der Beschluss des Bundeshaushaltes 2026. Und wer die Medien- und Nachrichtenwelt in den letzten Wochen und Monaten verfolgt hat, sind wir ganz getreu unseres Mottos, leise geht's nicht, unterwegs gewesen und haben darauf hingewiesen, dass trotz des Sondervermögens eigentlich nicht ausreichend Investitionsmittel für Schiene, Straße, Wasserstraße, für Schulen, für Kitas, für Krankenhäuser bereitstehen. Und jetzt werden die Weichen Mitte nächster Woche für das nächste Jahr gestellt. Persönlich beschäftigt mich natürlich meine Familie. Ich bin frisch verheiratet.
Glückwunsch.
Danke. Lehre. Und meine Tochter bewegt sich in schnellen Schritten auf das Abitur zu. Sie war letzte Woche noch mit ihrer Großmutter in Rom und jetzt geht's in die Klausurenphase. Von daher ist zu Hause an der Stelle auch immer einiges los.
Ja, bevor wir noch thematisch einsteigen, würde ich gerne noch mal ein bisschen in den privateren Bereich. Und zwar, Ihre Mutter war ja auch politisch engagiert, Ihr Vater in der Baubranche. Sie haben ja sich zunächst gegen eine Laufbahn in diesem Umfeld entschieden und kombinieren ja aber heute beides. Wie kam es zu diesem Weg und ja, was hat Sie letztlich dann doch bewegt, Richtung Bauindustrie zu gehen?
Nun, ich komme aus Bonn und vielleicht mag das so ein bisschen an dem rheinischen Revoluzertum liegen, dass man immer genau das Gegenteil dessen machen möchte, was die Eltern gemacht haben. Das liegt ja auch immer daran, dass man abends am Abendbrottisch immer hört, was so die Gespräche waren und da ging es immer mehr um das, was meine Eltern getan haben, als wie denn mein Tag eigentlich verlaufen ist. Und das dachte ich so, also wenn diese Berufe einen so sehr einnehmen am Abend und auch in der privaten Zeit, das kann es doch wohl nicht sein. Also dachte ich, ich mache das Gegenteil, ich studiere BWL, werde Berater, reise in der Welt rum und guck mir an, was das Leben so bringt. Aber wie das dann immer so ist, wurde ich während meines Studiums angesprochen, ob ich nicht im Bundesfinanzministerium arbeiten wollte, bei dem ehemaligen Staatssekretär Werner Gatzer, der eine Beratungsgesellschaft für die öffentliche Hand, für Investitionsberatungen, also für Investitionen in Infrastruktur, damals in der Gründung hatte und die Gründung durfte ich begleiten und währenddessen habe ich den Hauptverband kennengelernt und als dann diese Zeit da vorbei war, hat mein Vorvorgänger mich gefragt, ob ich nicht hier Elternzeitvertretung werden möchte und was kann eigentlich während des Masterstudiums einem besser passieren, als dass man sofort einen Job bekommt. Ich habe dann hier meine Masterarbeit beendet, ja und schwuppdiwupp und zwei Zwischenstationen später darf ich seit 4 Jahren die Hauptgeschäftsführer sein.
Sehr schön. Und nie bereut?
Nein, also der Verband, ich glaube, das ist grundsätzlich in der Verbandswelt so, aber natürlich beim Hauptverband der Bauindustrie insbesondere. Man entwickelt unglaublich schnell einen Idealismus. Ein Idealismus für die Branche, für die Themen. Und man hat gleichzeitig unglaubliche Freiheiten. Also die Zugänge in die Politik, in die Bundesministerien, zu anderen Verbänden, diesen ganzen Kosmos, der diese Branche umgibt. Diese Freiheiten sind unglaublich groß. Dadurch hat man enormen Gestaltungsspielraum. Und es gibt halt auch richtig, richtig viel zu tun. Und das Allerschönste dabei ist, man hat unglaublich dankbare Unternehmerinnen und Unternehmer, die es sehr positiv sehen, wenn man die großen, aber auch die kleinen Themen, die sie auf der Baustelle, aber auch rundherum bewegen, wenn man die aufnimmt, wenn man die kommuniziert, wenn man die zu einem Thema auch für die Gesellschaft macht. Und wenn ich dann noch die wunderbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier sehe, wie auch das aus denen heraussprudelt, kann ich um Gottes Willen niemals sagen, dass ich das hier bereut hätte.
Herr Müller, ich bin ja in meiner beruflichen Aufgabe auch Teil der Bauindustrie, weil wir uns darauf spezialisiert haben. Deshalb verfolge ich auch Ihre Aktivitäten seit geraumer Zeit. Und man merkt sehr schnell, Sie sprechen nicht über die Bauindustrie, sondern Sie sprechen für die Bauindustrie. Und das in einer Zeit, in der sich unglaublich viel verändert. So ist jedenfalls meine Wahrnehmung, auch mit 30 Jahren Erfahrung in dieser Branche. Vom Wohnungsbau bis zur Fachkräftesicherung. Was sind aus Ihrer Sicht aktuell die größten Herausforderungen für die Branche?
Also ich würde das mal zweigeteilt sehen. Natürlich geht es am Anfang immer ums Geschäft. Ja, wenn die Unternehmen keinen Umsatz machen, dann können sie die Rechnung nicht bezahlen, dann können sie die Beschäftigten nicht halten, dann können sie den Beschäftigten auch keine Aufstiegschancen bieten. Deswegen ist, sage ich mal, die Grundlage dessen, was wir hier tun, immer das Investitionslobbying. Die meisten Unternehmen, die gerade im Bereich der Infrastruktur unterwegs sind, sind zu fast 100% abhängig vom Staat als Investor. Die sind abhängig davon, dass es genügend Haushaltsmittel, da entsprechend auch Investitionen gibt. Und das ist, sage ich mal, die wirtschaftliche Grundlage. Und das ist momentan in der Tat eine große Herausforderung. Auch das ist nichts Neues, wenn ich hier erzähle, dass die letzten 5 Jahre im Wohnungsbau eine absolute Katastrophe waren. Jeder, der eine Wohnung in Ballungsgebieten sucht, spürt das am eigenen Leib. Jeder, der auch aus der Mittelschicht versucht, Wohneigentum zu erwerben, steht vor astronomisch hohen Summen. Im Grunde kann man sagen, jede Immobilie, die jemand mit einem guten Durchschnittseinkommen kauft, gehört ein Leben lang der Bank. Und da ist auch nichts dabei, was man vererben kann. Und das macht natürlich auch den Unternehmen zu schaffen, weil entsprechend weniger Aufträge, weniger Bauleistung hinten dran steht. Das Gleiche passiert in der Infrastruktur. Wir hatten einen Ausschreibungsstopp bei einem der größten Infrastrukturbetreiber bei der Autobahn GmbH. Da ist einfach von heute auf morgen nichts mehr passiert. Auftragseingänge sind in diesem Bereich teilweise bei -20%. Und das ist das, was wir täglich natürlich zum Thema machen müssen und auch gucken müssen, dass es für die Unternehmen wieder bessere Zeiten gibt.
Sie haben ja gesagt, es sind sehr viele dankbare Unternehmen, aber es sind wahrscheinlich aber auch trotzdem auch Gefrustete dabei.
Die sind in der Tat gefrustet, vor allen Dingen, weil sie erwarten, dass wenn Unternehmer jeden Tag Entscheidungen treffen müssen und auch schnell treffen müssen, sie auch erwarten, dass wenn eine Regierung mit einer Erwartungshaltung an den Staat geht und sagt, wir wollen das Ruder rumreißen, ich möchte jetzt nicht diese letzte Schussrhetorik bemühen, aber wir wissen alle, was gemeint ist, dass auch diese Politik diese schnellen Entscheidungen treffen muss. Und auch harte Entscheidungen. Ich sage immer, wer davon spricht, dass es ein strukturelles Haushaltsdefizit gibt, hat eigentlich nicht verstanden, dass dieses strukturelle Haushaltsdefizit von heute auf morgen durch eine Entscheidung der Politik wegstrukturiert werden kann, weil am Ende hat die Politik immer die Möglichkeit, im Deutschen Bundestag über jede Ausgabe zu beschließen. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist dieser enorme Transformationsdruck. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass die Bauwirtschaft nicht nur kleinteilig aufgestellt ist, sondern auch sehr spezialisiert. Das Eigentliche, was die Bauindustrie aber als Wettbewerbs-Know-how mitbringt, ist eigentlich der Bauprozess. Also das Kombinieren von Baustoffen, von Gewerken. Wie sind die Abläufe von der Logistik bis zur Bauausführung auf der Baustelle? Und das droht, wenn man sich nicht den Themen Digitalisierung, Leistungen aus einer Hand, Verbindung von Planen und Bauen widmet, droht das verloren zu gehen. Denn wir sehen heute schon, dass andere Player entlang der Wertschöpfungskette aufgrund von KI-Analyse, Datenanalyse im Begriff sind, dieses Prozess-Know-how von den Bauunternehmen selbst aufzubauen und selbst an den Start gehen. Das heißt, auch ein Baustoffhersteller könnte irgendwann als Auftraggeber, Totalunternehmer da stehen und sagen, ich baue jetzt die Brücke, denn ich bringe zwar nicht die Leute und die Geräte mit, aber ich habe das Know-how und ich bringe die Bauteile und die Geräte und die Leute, die hole ich mir bei der Bauindustrie. Und damit hätte man die Bauindustrie auf, ich sage immer, MyHammer 4.0 degradiert, weil man ist dann nur noch Personal- und Gerätegesteller. Und in diesem Spektrum bewegen wir uns. Wirtschaftliche Unsicherheit einerseits und Transformationsdruck auf der anderen Seite. Und das braucht eben mutige Entscheidungen.
Sehr gut. Das ist eigentlich schon die Vorlage für meine nächste Frage. Lass uns ein bisschen tiefer einsteigen. Viele Unternehmen nennen die Kombination aus hohen Zinsen, steigenden oder Baukosten auf hohem Niveau, verschärfte Standards und wegfallende Förderung als Wachstumsbremse. Gerade im Wohnungsbau. Wie wirkt sich diese Gemengelage derzeit auf die Baukonjunktur aus? Und was müssen aus Ihrer Sicht, was müsste passieren, damit wieder mehr Projekte in die Umsetzung kommen?
Ich bin ja Ökonom, das hatte ich anfangs gesagt, und deswegen muss ich auf dieses Thema hohe Finanzierungskosten mal ganz kurz draufspringen. Die Finanzierungskosten sind höher, als wir es die letzten 10 Jahre gewöhnt waren. Davor waren sie aber mindestens genauso hoch, wenn nicht gar höher. Meine Eltern haben das Elternhaus zu 8% finanziert. Heute finanziert man einen normalen Hypothekenkredit für 3,5-4%. Das, was die letzten 10 Jahre passiert ist mit diesen 0, irgendwas und 1, x, das war keine normale Finanzierungszeit. Jetzt sind wir wieder back to normal. Einfach nur, um das nochmal einzuordnen. Was aber natürlich passiert ist, ist, dass wenn der Kostenbestandteil Finanzierung sich senkt, hat man sich auf der anderen Seite versucht, mehr zu leisten. Und deswegen sind wir eben in diese erhöhten Anforderungen auch reingekommen, weil man gesagt hat, ach ja, die Baukosten sind dadurch auf ein paar Quadratmeter immer noch irgendwie erträglich. Und wenn jetzt natürlich die Zinskosten steigen und wir trotzdem hohe Baukosten auf der Anforderungsseite haben, ist es natürlich ein echt brisanter Mix. Was hilft? Natürlich wird keine Politik, und das kann man auch, um Gottes Willen, niemals erwarten, in die Finanz- bzw. Zinspolitik einer EZB oder einer Bundesbank eingreifen. Das wäre das, also Geldwertstabilität ist gut an sich. Macht ja auch keiner in Europa. Was wir dann machen müssen, worauf wir schauen müssen, ist, wie kriegt man die Kosten auf der Anforderungsseite runter? Und das ist eigentlich kein Hexenwerk. Das liegt eher daran, warum es so schwierig ist, weil wir gesetzliche Vorschriften beziehungsweise in Bezugnahme von Normen, von Anforderungen haben, wo wir sie eigentlich nicht bräuchten. Und an dieser Stelle kommt immer dieser berühmte Gebäudetyp E ins Gespräch. Der Gebäudetyp E, das ist, ja, ist eigentlich kein Gebäudetyp, also da kann man sich gar kein Mustergebäude drunter vorstellen. Das ist eigentlich ein Planungsansatz, wie man mit weniger Anforderungen zu einem mindestens ebenwürdigen Wohnqualitätsergebnis kommt. Das Problem allerdings dahinter sind eher die Gerichte und die Rechtsprechung. Denn wenn man sich am Ende darüber streitet, was der eine bestellt hat und was der andere gebaut hat oder was ich als Mieterin, als Mieter von meinem Vermieter erwarten kann, treffe ich immer auf einen Richter, eine Richterin, die sagen, ich bin ja gar kein Bauingenieur, also muss ich mir irgendeinen Bezug finden. Und dieser Bezug in der Rechtsprechung, das sind die sogenannten anerkannten Regeln der Technik. Und diese anerkannten Regeln der Technik, die kann bislang in Deutschland keiner komplett ausdefinieren. Und weil sie keiner ausdefinieren kann, aber es trotzdem fast in jedem Gesetz die anerkannten Regeln der Technik drin steht, hat jeder, der baut, sowohl der in Auftrag gibt, als auch der tatsächlich ausführt, eine Sorge, dass er irgendwo was falsch macht, und deswegen hält er einfach mal alle Normen ein. Konsequent. Das heißt, dieses hohe Anforderungsniveau ist einerseits ein Problem der Rechtsprechung, aber ich möchte nicht verhehlen, dass wir auch im Bereich der energetischen Anforderungen ein Niveau erreicht haben, was nicht nur europaweit einzigartig ist, sondern auch über dem steht, was ökonomisch, technisch und ökologisch sinnvoll ist. Das ist die sogenannte Grenznutzenbetrachtung. Also jeder Euro, der ab einem gewissen Punkt investiert wird, hat einen immer kleiner werdenden Effekt in Sachen Klimaschutz und Energieeffizienz. Und diese Diskussion ist meines Erachtens leider nicht technisch, sondern mega emotional und ideologisch geführt, so wie das bei vielen Debatten auch im Deutschen Bundestag, in Landtagen passiert. Und deswegen kommen wir an der Stelle nicht weiter. Ich würde mir eigentlich wünschen, mehr Technik und weniger Emotionen.
Wie gehen Sie denn mit den Emotionen um?
Gar nicht mitmachen, man muss es versachlichen. Also auch heute haben wir Gesetzgebungsverfahren, wo es enorm emotional ist. Das ist das Stichwort, wie läuft eigentlich öffentliche Auftragsvergabe? Ja, wie sehr muss man kleine Unternehmen unterstützen? Wie sehr müssen wir vielleicht auch neue Bauweisen, neue Materialien? Das ist irgendwie alles berechtigt. Aber wenn man wirklich dahinter schaut, wie sehen die Statistiken aus? Wie sehen Studien aus, die die eine und die andere Position begründen? Bekommen wir ein ganz anderes Bild als der Alarmismus, der oftmals in der Debatte immer auftaucht, ja, so ein Stück weit diese Kakophonie, ich weiß es aber besser. Und das vermisse ich oft in dieser Debatte, dass wir, sage ich mal, immer so eine emotionale, anekdotische Evidenz nutzen, anstatt wirklich auf die Zahlen zu schauen.
Sehr schön. Ich würde gerne noch einmal über die Infrastruktur, das Infrastruktursondervermögen sprechen. Sie haben ja schon früh darauf hingewiesen, dass die Umsetzung ja viel zu langsam verläuft. Und damals hieß es, rund 70 bis 80 Projekte hätten längst starten können. Und vor allem im Autobahn- und Brückenbau, Sie haben es ja auch schon irgendwie erwähnt. Jetzt schreiben wir das Ende 2025. Kann man denn sagen, das Baujahr ist verloren? Und was braucht es jetzt wirklich ganz konkret für 2026?
Für also es läuft tatsächlich darauf hinaus, dass wir in diesem Jahr fast nicht mehr bauen werden. Ja, und das ist ja im Grunde genommen der Treppenwitz oder eigentlich auch das, was für die Bürgerinnen und Bürger inakzeptabel sein sollte und ich eigentlich auch einen Aufschrei vermisse. Wir haben 500 Milliarden Euro an Sondervermögen schuldenfinanziert aufgenommen. Das ist erstmal kein Thema, solange diese Gelder auch wirklich investiert werden. Und zwar gewinnbringend investiert werden. Wenn wir aber gleichzeitig erleben, dass das versprochene Geld ja dann wirklich nicht zusätzlich kommt, sondern dass 1:1 Haushaltsmittel aus den Investitionsetats gestrichen und durch die Mittel des Sondervermögens aufgefüllt werden, dann ist das nicht das, was anfangs versprochen wurde. Und das ist das, was uns ärgert. Denn damit lösen wir nicht die Unterfinanzierungssituation der Infrastruktur. Warum musste man vor 3 Wochen im Koalitionsausschuss zusätzliche 3 Milliarden Euro für die Straße beschließen, während wir 4 Wochen davor 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur beschlossen haben? Das ist doch nicht richtig. Und das ist der beste Beweis dafür, dass tatsächlich die Gelder für irgendwas anderes genutzt worden sind. Und wenn man der Bundesbank glauben darf, ist in Anführungsstrichen die Zweckentfremdung in einem sehr konservativ gerechneten Szenario dieses Sondervermögens bei über 70%. Und das ist kein gutes Szenario. Und das müsste eigentlich zu einem Aufschrei führen. Und das Zweite ist, dass wir auch ein enormes Problem in der Bauperformance haben. In dem Sinne, dass Planungen oftmals so schlecht sind und dass auch die Möglichkeit gerade kommunaler Bauverwaltungen, nicht weil sie schlechte Menschen haben, sondern weil sie heillos unterbesetzt sind, das heißt, die Kompetenz, Bauprojekte auch richtig zu steuern, oftmals gar nicht gegeben sein kann. Und deswegen, das zeigt eine Untersuchung des Wirtschaftsministeriums schon von 2015, dass fast jedes zweite kommunale öffentliche Bauvorhaben teurer wird und oder länger dauert. Das heißt, wir nutzen das Sondervermögen damit nicht nur zusätzlich investiv, also nicht nur nicht zusätzlich investiv, sondern wir geben die Gelder auch nicht effizient aus. Ja, und das ist etwas, was einem nicht nur ökonomisch, sondern auch gesamtgesellschaftlich umtreiben sollte.
Wie sieht das jetzt für 2026 aus?
Also für 2026 sind die Etats geschrieben. Wir gehen davon aus, dass in der Wasserstraße es zu weiterem Stillstand kommt. Das ist ein Bereich, der das größte Logistikpotenzial in Deutschland aufweist, aber in dem Investitionsmittel gestrichen worden sind. Bei der Deutschen Bahn läuft es, wie wir erwarten, eigentlich ganz gut für 2026. Hier werden wir 2027 in ein Finanzierungsloch fallen. Auch das hat die Deutsche Bahn schon frühzeitig bekannt gegeben. Ja, und bei der Autobahn GmbH ist es so ein bisschen regional unterschiedlich. Es gibt einige Niederlassungen, bei denen tatsächlich kaum neue Projekte im nächsten Jahr anstehen werden, sondern mit den Geldern laufende Projekte nur bedient werden. Und bei anderen fließen diese Summen gerade auch in Großprojekte, weswegen das Massengeschäft. Da sollten wir uns tatsächlich nochmal Gedanken machen, ob es nicht doch nochmal Möglichkeiten gibt, die Mittel aufzustocken. Also wir gehen insgesamt, sage ich mal, über alle Bereiche von einer Seitwärtsbewegung aus. Das ist, nachdem die Branche in den letzten 5 Jahren jeweils real geschrumpft ist, ja vielleicht eine Bodenbildung, wenn man es positiv formulieren will, aber es ist noch kein Aufatmen.
Also ich weiß noch aus meiner Zeit als Geschäftsführer einer nicht ganz unbekannten Fliesenmarke in Deutschland, dass der Wohnungsbau extrem unter Druck ist. Wie ließe sich die Situation kurzfristig entschärfen? Beispielsweise über vereinfachte Förderprogramme, weniger Auflagen oder schnellere Genehmigungen. Und was wäre für Sie ein realistischer Hebel, um wirklich Tempo in den Wohnungsbau zu bringen? Ich habe heute Morgen noch eine Zahl gelesen und wir sind ja bei den Fakten, dass ein Baugenehmigungsverfahren in Deutschland ungefähr doppelt so lange dauert als noch vor 10 Jahren. Irgendwie statt 46 Tagen, was in 70 Tage.
Also fangen wir mal mit der Schnelligkeit an. Das, was jetzt mit dem Bauturbo auf dem Tisch liegt, ist nicht verkehrt. Ja, die Freiheiten, die da sind, die sind gut. Aber die Freiheiten bringen immer nur dann was, wenn diejenigen, die diese Freiheiten bekommen, sie auch nutzen. Und das sind die Kommunen insbesondere. Und gerade wenn es um Freiheiten, vor allen Dingen auch um den sogenannten Ermessensspielraum einer Beamtin, eines Beamten geht, werden diese Ermessensspielräume nur genutzt, wenn diejenigen, die dann unterschreiben müssen, nicht mit zitternder Hand den Stift halten, sondern mit einer guten, mutigen Rückendeckung ihres Führungspersonals und gutem Gewissen sagen, wir machen das jetzt. Deswegen kommt es tatsächlich nur auf den Praxischeck an, ob diese Freiheiten des Bauturbos genutzt werden. Ich werde immer wieder gefragt, wird mit dem Bauturbo jetzt alles gut? Nein, natürlich nicht. Denn der Bauturbo ist gar kein Bauturbo. Das ist eine Vereinfachung im Bereich des Bebauungsplans, im Bereich der Baugenehmigungen. That's it. Kurzfristig hilft deshalb nur, wir haben ja eben schon über das Senken von Anforderungen gesprochen, das ist tatsächlich ein komplizierter Prozess. Auch heute sehe ich eigentlich diejenigen, die dafür verantwortlich sind, noch nicht auf einem, ich will nicht sagen falschen Weg, aber sie haben noch nicht alle Punkte aufgegriffen, die eigentlich für ein wirklich einfaches Bauen in Deutschland nötig wären. Da werden wir also mittelfristig was erwarten können. Kurzfristig geht es nur über Geld. Machen wir uns nichts vor. Und das geht nur, indem die Förderprogramme, so wie sie sind, vereinfacht werden. Man hat ja versprochen, ein Förderprogramm für den Neubau, ein Förderprogramm für die Sanierung. Diese sollen jetzt erst Anfang 2027 kommen. Also kurzfristig wird da auch nicht viel passieren. Man hat jetzt an den Konditionen geschraubt, der heutigen Förderprogramme, man hat ihn ein Stück weit verbessert. Das hat aber die Krux, dass wenig Mittel übrig bleiben werden für etwas, was die Bundesregierung versprochen hat. Und das ist ein einfaches Förderprogramm auf einem ausreichenden Energieeffizienzniveau, das sogenannte EH55-Niveau, wo alle bautechnisch versierten Menschen und auch die Wissenschaft sagen, das reicht aus. Aber dafür braucht es Geld, denn für dieses Geld, für dieses Programm stehen in diesem Jahr und im nächsten Jahr nur 59 Millionen Euro bereit. Und 59 Millionen Euro bedeutet vielleicht eine Öffnungszeit eines solchen Programms von 4-5 Stunden. Das heißt, wenn dort nicht mehr Gelder reinfließen, und das sollen eben Ausgabenreste aus Programmen sein, die nicht abgerufen werden, verpufft dieses Programm am Ende auch wieder. Ohne zusätzliches Geld, I'm really sorry, auch wenn man immer sagt, der, ich sag's jetzt mal so flapsig, blöde Lobbyist ruft immer nach Geld, will ich ja gar nicht. Ich würde ja am liebsten ohne Geld, dass der Wohnungsbau funktioniert. Aber wir haben uns da so eine Sackgasse manövriert. Momentan geht es nur mit zusätzlichem Geld.
Ja, danke für die klaren Worte an der Stelle. Ich weiß, Sie fordern schon seit geraumer Zeit die Harmonisierung der 16 unterschiedlichen Landesregelungen bei Bauanträgen. Wo stehen wir Ende 2025 bei der Digitalisierung der Genehmigungsverfahren? Und was müsste passieren, damit der digitale Bauantrag endlich flächendeckend Realität wird?
Also die Harmonisierung der Landesbauordnung, ich gebe es ja zu, wir nehmen das immer in unserem Forderungskanon mit. Der große Gamechanger, weiß ich gar nicht, ob es das wird. Ja, ich meine, 90% der Regelungen sind am Ende auch schon weitgehend harmonisiert. Aber natürlich wäre es gut, wenn es in allen Bundesländern gleich ist. Da kommt immer so dieses beliebte Beispiel des Brandschutzes und alle sagen, ja, aber eine Kerze brennt ja nicht anders in Hamburg wie in München. Stimmt, aber die Möglichkeiten der Feuerwehr sind eine andere. Und also es ist manchmal auch ein bisschen komplexer als gedacht. Aber nichtsdestotrotz eine Harmonisierung, eine 100% Harmonisierung wäre schon gut. Beim Thema digitalen Bauantrag ist es wie folgt. Und zwar gab es unter der ehemaligen Bauministerin Clara Geiwitz das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, das für alle weiteren 13 Bundesländer, das haben nicht alle mitgemacht, drei sind draußen geblieben, also für insgesamt 13 Bundesländer den digitalen Bauantrag in einer sogenannten einer für alle Anwendung, einer EFA-Anwendung. Also wir machen nicht nur schlaue Gesetzesnamen, wie das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, sondern es gibt auch in der Verwaltungssprache weiterhin wunderbar hübsche Namen. Und der wurde uns versprochen zum 01.01.23. Ich musste letztens vor einigen Wochen tatsächlich selber mal im Bauministerium nachfragen, liebe Leute, wo steht ihr denn? Weil dazu gab es bislang gar keine Kommunikation mehr. Der Stand ist wie folgt. Ja, diese 13 Bundesländer haben den digitalen Bauantrag eingeführt. Da könnte man jetzt ja sagen, wow. Jetzt muss man aber fragen, genau, was habt ihr denn eingeführt? Eingeführt haben sie, dass man den Bauantrag digital einreichen kann. Aber das war's. Und digital einreichen heißt nicht, das gibt man in ein digitales System und dann ist dahinter die weitere Prozesskette auch digitalisiert. Nein, der Prozess nach dem Einreichen ist weiterhin analog. Okay. Und für mich würde auch bedeuten, einen digitalen Bauantrag einzureichen, dass ich bei der Einreichung automatisch eine Rückmeldung bekomme. Erstens, es sind alle Unterlagen vollständig vorhanden. Es sind alle Unterlagen vollständig ausgefüllt. Es sind alle Unterlagen friktions- und konfliktfrei ausgefüllt. Das heißt, ich habe mich an alle Gesetze und Vorschriften im jeweiligen Bundesland, in der Kommune gehalten. Ich habe alle Abmessungen zum Nachbargrundstück und was auch immer für Vorschriften, die da noch so bestehen, ich habe die eingehalten. Das heißt, einen sogenannten Model-Checker, der mir dann tatsächlich sagt, entweder liefert das und das nach an der und der Stelle oder ist alles eingereicht, es geht jetzt seinen Gang, du hast noch 8 Wochen Zeit und dann kriegst du das Ding zurück. Das gibt es nicht.
Das heißt, da ist noch Luft nach oben, aber Sie sagen, dass der Gamechanger wäre es eh nicht.
Nee, da muss man unterscheiden. Also ich würde sagen, der digitale Bauantrag, komplett BIM-basiert, also in einem digitalen Modell eingereicht, bearbeitet und am Ende dann auch genutzt für die Bauausführung, das wäre schon ein Gamechanger. Mhm. Die Harmonisierung der Landesbauordnungen, das ist jetzt nicht Priorität ganz oben. Mhm.
Dann würde ich gerne über Energie- und Heizungswende sprechen. Und zwar viele Bauherren und Investoren, es ist ja leider noch so, sind bei der Energiewende immer noch unsicher. Etwa durch wechselnde Vorgaben oder Gebäudeenergiegesetz. Was brauchen Planer und Bauunternehmen, um wieder verlässlich kalkulieren zu können? Und wie bewerten Sie die aktuelle Balance zwischen Klimazielen und Wirtschaftlichkeit?
Also die Bundesregierung hat ja versprochen, bis Ende des Jahres Eckpunkte für die GEG-Novelle vorzulegen, beziehungsweise am GEG hängt ja auch die sogenannte EPBD, ne? Also diese europäische Gebäudeeffizienzrichtlinie. Auch auf die müssen wir uns vorbereiten. Das heißt, wir sind da nicht komplett autark in dem, was wir hier wollen. Die EPBD angefangen, also der größere Rahmen, gibt eigentlich schon sehr, sehr strenge Vorgaben. Ja, also die öffentliche Hand muss ab dem 01.01.28 Zero-Emission-Buildings bauen. Das ist in 2 Jahren, ne?
Ja.
Also das ist jetzt technisch nicht das große Hexenwerk. Aber es kostet erstens Geld und zweitens müssen daraufhin auch die anderen Regularien, die wir hier so haben, inklusive auch Zertifikate und Siegel, die die öffentliche Hand selber ausstellt, die müssen harmonisiert und angepasst werden. Ein Zero-Emission-Building zu bauen bedeutet dann einerseits, ich habe die technische Voraussetzung, im Gebäude selbst zu erfüllen und ich brauche am Ende auch die Energiequelle. Und hier kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt, der dann wiederum aufs GEG reflektiert. Im GEG haben wir bislang immer nur auf die Energieeffizienz geschaut. Die Energieeffizienz eines Gebäudes. Das heißt im Grunde genommen, wie viel oder wie gut ist ein Gebäude im Winter gedämmt oder wie viel Energie brauche ich im Sommer, um das Ding zu kühlen, damit ich nicht übermäßig in die Kosten gehe. Wir haben aber alle mitbekommen, dass die Energieeffizienz nicht das alleinige Maß der Dinge sein kann. Deswegen sagen wir auch immer, es gibt ein gewisses Energieeffizienzniveau, was sinnvoll ist. Aber alles darüber hinaus wird eher durch die Faktoren Energiequelle und Haustechnik bestimmt. Das heißt, beim Thema Energiequelle, und hier bin ich gerade bei diesem Thema kommunale Wärmeplanung, müssen Verbraucherinnen und Verbraucher und jeder, der baut, am Ende wissen, welche Wärme- und Energiequelle ist denn ab dem Zeitpunkt X in meinem Gebiet verfügbar. Wenn ich das nicht weiß, kann ich keine optimale Entscheidung treffen. Deswegen ist es zumindest gut, dass die Bundesregierung sich vorgenommen hat, das Thema Wärmeplanung sehr, sehr eng oder parallel zum GEG zu denken, um am Ende auch EPBD erfüllen zu können. Und das ist erstmal eine gute Voraussetzung. Uns geht es an der Stelle nicht schnell genug, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und beim Thema Wärmewende kommt am Ende auch noch hinzu, dass auch da die Kommunen viel, viel Förderung brauchen. Das, was wir momentan an der Förderung bereitgestellt haben, wird nicht ausreichen. Wir sagen eher jährlich 4 bis 5 Milliarden Euro müssten es sein, um Wärmenetze zu ertüchtigen, um vielleicht auch andere Wärmequellen wie Tiefengeothermie oder Geothermie an der Oberfläche und vergleichbare Wärmequellen zu nutzen. Das ist noch ein großes Stück Arbeit. Das größte Stück Arbeit ist aber tatsächlich, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema emotionale Debatte versus sachliche Debatte, festzulegen, welchen Standard im Bereich des Gebäudes in Sachen Energieeffizienz legen wir denn fest. Zu viel Energieeffizienz kostet am Ende, also zu viel Fokus auf Energieeffizienz kostet am Ende nur Geld. Deswegen sagen wir immer, neben Energieeffizienz müssen wir mehr in die CO2-Betrachtung kommen. Ja, denn wir haben ja nicht nur Energieeffizienz, GEG, EPBD, sondern am Ende muss ja auch die Bundesregierung, wir Deutschen als Gesellschaft und der Staat an sich Klimaschutzziele erreichen. Und diese Klimaschutzziele, die sind nicht, weil wir sagen, wir sind ganz toll in Energieeffizienz, sondern weil wir CO2 reduzieren. Das heißt auch, und da der Gebäudebereich einer der größten CO2-Emittenten ist, müssen wir neben der Energieeffizienz sehr, sehr stark auf die CO2-Werte schauen. Und das miteinander zusammenzubringen, bringt wieder enorm emotionale Debatten, weil die einen natürlich in der Gebäudehülle unterwegs sind und da Geld verdienen wollen. Die anderen sind Energiequelle unterwegs. Es gibt Bestandshalter von Gebäuden, die haben noch keine sanierten Gebäudebestände. Die brauchen einen ganz anderen Ansatz als Bestandshalter, die schon durchsanierte Gebäudebestände wollen oder haben. Dann müssen wir gucken, was ist eigentlich mit dem Einfamilienhaus. Und also es ist eine unglaublich komplexe Materie. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen dazu ein Papier veröffentlichen, wo wir das für uns aus bautechnischer Sicht nochmal aufgearbeitet haben. Aber da geht noch ein bisschen Wasser den Rhein runter, bis wir alle Emotionen eingefangen haben.
Herr Müller, ich glaube, man kann Sie nachts um 3 wecken und Ihnen auch alle diese Fragen stellen, oder?
Ja.
Das würden Sie genauso beantworten wahrscheinlich.
Ja, also erstens gehört zum Job dazu und zweitens macht es ja auch Spaß, beziehungsweise ist ja wirklich auch enorm relevante Themen. Ne? Also jeder, der vielleicht irgendwann mal ein Elternhaus erben darf, muss sich damit ja auseinandersetzen. Ja, und auch ich, wir wohnen in einer Wohnung, da ist an der einen Brandschutzseite die Wand nicht gedämmt. Also es ist was ganz anderes, als bei den Nachbarn im Vorderhaus zu sitzen. Das sieht man auch am Ende am Stromzähler.
Mhm. Absolut, das sind die ganz praktischen Fragen. Ich möchte noch mal kurz einen Blick auf den Mittelstand werfen. Sie betonen oft, wie wichtig der mittelständische Kern der Baubranche ist. Die vielen familiengeführten Betriebe, die das Rückgrat des Bauens in Deutschland bilden. Was braucht dieser Mittelstand, um auch künftig konkurrenzfähig zu bleiben? Und welche Rolle spielt er in der Transformation der Industrie?
Jetzt stelle ich erstmal eine gemeine Frage zurück. Was meinen Sie denn mit Mittelstand?
Ja, ich denke hier insbesondere an die familiengeführten mittelständischen Unternehmen. Ja, weil der Mittelstand in Deutschland kann ja auch schon mal recht groß sein. Ja. Das ist ja keine definierte Linie an der Stelle.
Genau, und das ist eben auch immer die Krux in der Debatte. Ne? Also jeder, der für sich das Wort Mittelstand in Anspruch nimmt, hat ein anderes Bild, was er denn eigentlich damit meint. Ja, also große familiengeführte Unternehmen, die international unterwegs sind, mehrere tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, sagen auf, klar, wir sind Mittelstand, logisch. Auf der anderen Seite haben wir auch Politiker, die sagen, meine Eltern sind Buchhändler, sind auch Mittelstand. Und dann reden wir in der Politik von Mittelstandsförderung und wissen gar nicht, wen wir meinen. Und dann kommen wir ganz schnell zu diesen Bildern, oh, die Industrie, aber die Industrie ist ja nicht Mittelstand, obwohl man gar nicht versteht, dass Industrie ja gar kein Wort für einen Größenindikator ist, sondern Industrie ist eine Produktionsmethode. Ja, auch wenn man bei meinen Kolleginnen und Kollegen, und ich darf ja auch im BDI, einen der 10 großen Verbände vertreten, wenn man da fragt, dann sagen die, das ist der industrielle Mittelstand. Logisch. Ja, also deswegen, sorry, war eine gemeine Frage, aber das treibt uns jeden Tag um. Also, aber um das mal zu beantworten, was Sie meinten. Ich finde es wichtig, dass wir in Deutschland einen sehr hohen Industrieanteil haben. Das heißt, das klassische produzierende Gewerbe mit einer regionalen Wertschöpfung. Dass wir nicht alleine in diesem Dienstleistungssektor, der ist auch wichtig, aber er darf nicht Alleinstellungsmerkmal einer Volkswirtschaft sein. Und auf der anderen Seite auch das Bruttoinlandsprodukt, und leider ist das heute in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung so, dass die öffentliche Hand fast 1:1 als produktives Element der Wirtschaft ins BIP reinfließt. Also jedes Mal, wenn es eine Erhöhung von Tarifen in der öffentlichen Hand gibt, im öffentlichen Dienst, heißt es eine Produktivitätssteigerung, damit eine Steigerung des Bruttoinlandsproduktes. Vielleicht sind wir uns hier am Tisch einig, dass das was anderes ist, als wenn wir wirklich realwirtschaftlich etwas erwirtschaften. Ja, so. Das heißt, das realwirtschaftlich Erwirtschaften ist eigentlich das A und O einer Volkswirtschaft. Weil so kann auch nur eine Finanzbranche funktionieren, weil auf ein realwirtschaftliches Gut kann ich immer nur Kredit aufnehmen und damit kann ich wachsen. Der Mittelstand hat natürlich im Vergleich, sage ich mal, zu den großen internationalen Konzernen andere Voraussetzungen, was das Finanzielle angeht. Aber die Bauindustrie ist nochmal besonders, weil wir sind keine stationäre Industrie. Wir sind eine Industrie, die bewegt sich im Zweifel bundesweit und fallen deswegen zum Beispiel unter ganz vielen Förderprogrammen durch, die das Wirtschaftsministerium bietet, weil die entweder auf das Handwerk gucken, also die Kleinstunternehmen, oder eben auf Betriebe, die eine Produktionsstätte haben. Das haben bei uns, wenn überhaupt, die Betriebe, die im Bereich des modularen industriellen Bauens unterwegs sind. Und deswegen ist das Thema Transformation und Weiterentwicklung ein ungleich schwereres für Betriebe, für mittelständische Betriebe in der Bauwirtschaft, als das vielleicht im verarbeitenden Gewerbe und der Chemieindustrie ist. Deshalb sind wir viel mit den Unternehmen, und ich habe eben über diese Worst-Case-Simulation gesprochen, was passiert denn eigentlich, wenn andere außerhalb der Branche unsere Stakeholder-Posten einnehmen würden, gesprochen, reden wir sehr, sehr viel darüber, was muss denn eigentlich passieren. Und wir kommen immer wieder zu einem Punkt. Und der Punkt lautet, wir sind eine liefernde Industrie. Wir suchen uns nicht von vornherein aus, wie das Produkt aussieht. Wenn jemand sagt, ich will ein Haus mit 5 Fenstern, können wir nicht sagen, du, wir verkaufen dir aber nur ein Haus mit 3 Fenstern. Das geht nicht. Der Bauherr bestimmt. Und deswegen, wenn wir uns verändern wollen und wenn wir unsere Leistung, also das Thema Prozess, verändern wollen, müssen wir immer mit dem Bauherrn zusammenarbeiten. Und deswegen ist sie für die Transformation so wichtig, dass wir, und da ist es einfacher mit dem öffentlichen Auftraggeber, weil da haben wir einheitliche Ansprechpartner, als bei den ganz vielen Tausenden von privaten Auftraggebern, wenn wir unser Bad sanieren würden oder wenn jemand, weiß ich nicht, 50 Wohneinheiten baut, das sind ja alles immer andere Player, versuchen wir gerade, diese Gedanken mit der öffentlichen Hand zu spielen. Und die Hauptgedanken dahinter sind, durchgehende Digitalisierung von End-to-End, also von der Idee am Ende bis zur Baufertigstellung, eigentlich bis zum Betrieb und zum Rückbau. Alles, was dazu geht, plattformbasiertes, kooperatives Arbeiten mit vernünftiger Datensouveränität und jeder weiß, wie man strukturiert Daten ablegt und auch wieder nutzt. Das zweite ist, dass wir viel kooperativer werden müssen, weg aus diesem sequentiellen Hintereinander. Es ist ja wirklich so, dass gerade, also wenn Sie eine Straße bauen, dann ist der erste Vertrag, macht quasi alles bis zur Asphaltdeckschicht, der zweite Vertrag macht die Fahrbahnmarkierung, der dritte Vertrag macht die Leitplanken, der vierte Vertrag macht die Lärmschutzwand und das sind nur die paar Verträge im Straßenbau. Im Hochbau reden wir von 50, 80 Verträgen bei einem Bauwerk und die arbeiten ja in der Regel nicht parallel. Die arbeiten ja nacheinander, weil derjenige, der gerade die Asphaltdeckschicht gemacht hat, lässt doch keinen Leitplankenbauer auf die Strecke und läuft irgendwie Gefahr, dass der dem die Asphaltdecke wieder kaputt läuft. Der wartet, bis das Ding abgenommen wurde, bis der sein Geld bekommen hat und dann kommt der Leitplankenbauer. Also um diese Ineffizienz, diese sequentielle Ineffizienz aufzuheben, geht es eben in kooperative, integrierte Modelle zu gehen. Und das dritte ist, dass wir viel mehr denken in Richtung KI und Automatisierung. Und dafür brauchen wir Personal, weshalb wir heute schon dabei sind, auch gerade im gewerblichen Bereich, unsere sogenannten überbetrieblichen Lehrlingsunterweisungen, das sind die Ausbildungspläne in den Ausbildungszentren, anzupassen. Das soll jetzt bis zum August 26 passieren, damit auch die jungen Leute, die zu uns kommen, also erstens Bock auf die Branche haben, ja, und zweitens, dass sie am Ende diese neuen Tools auch nutzen können.
Merken Sie da eigentlich, dass die jungen Leute wieder mehr Bock auf die Branche haben?
Also, machen wir uns nichts vor, es ist ein harter Kampf. War for Talents, der ist überall da. Ja, wir haben nicht den Vorteil, jedem Arbeitsplatz Homeoffice, Müslischale und Obstkorb zu bieten. Ist es nicht. Ja, auf der anderen Seite haben wir etwas, was, glaube ich, fast alle anderen Branchen nicht bieten können. Und ich mache das mal an einem Beispiel fest. Wenn ich mit meinem Vater durch Bonn fahre, und der ist jetzt mittlerweile 84, sagt er immer, Junge, guck mal, das habe ich gebaut. Die Schule habe ich gebaut, das habe ich gebaut. Und immer mit einem Lächeln, einem Stolz. Mit einem unglaublichen Stolz auf das, was er geschaffen hat und was über Generationen bestehen bleibt. Nicht umsonst finden wir doch Kirchen in Barcelona, Weltkulturerbe, riesige Monumentalbauwerke als Menschen so faszinierend und stellen immer wieder die Architektinnen und Architekten und derjenigen, die es gebaut hat, in den Vordergrund. Und das macht Baubranche. Das können Konsumgüterindustrien, das machen die nicht. Die haben vielleicht dann, so wie bei Apple und Google, so ein Kult um sich herum, tralala, ja. Aber die realen Werte, das kommt aus dem Bau. Und das begeistert nach wie vor junge Menschen. Die Ausbildungszentren sind, ja, Gott sei Dank noch voll, aber ich will es nicht verhehlen, wir haben auch zu kämpfen. Logisch. Weil, und das ist eine ganz kritische Debatte, die ich aber für gesellschaftlich wichtig finde, der Begriff Leistung hat heute eine andere Konnotation, als ich das noch gelernt oder vor allem auch meine Eltern gelernt haben. Leistung ist aber nichts Schlechtes. Denn Leben bedeutet immer Leistung geben und am Ende dafür auch was bekommen. Und ich finde, da sollte man gerade auch bei den Berufen, die duale Ausbildungssysteme, überbetriebliche Ausbildungssysteme haben, auch als Gesellschaft ein Interesse daran haben, dass junge Menschen wieder Lust haben zu leisten. Auch wenn ich jetzt damit vielleicht denjenigen abstempel, der sagt, aber ich habe doch Lust, deswegen bitte das so überspitzt zu verstehen, wie ich das auch gesagt habe. Aber ich finde, es ist ein gesellschaftliches Thema.
Also die eigentliche Idee, diesen Podcast ins Leben zu rufen, ist ja daraus geboren, dass wir mit sehr vielen Unternehmenslenkern der Bauindustrie sprechen, wenn es um Besetzung von Führungspositionen geht. Und das hat ja immer eine Geschichte. Also es hat ja meistens die Geschichte, dass eine Veränderung ansteht, die ja sehr mannigfaltig sein kann. Und deshalb sind wir irgendwann mal eingetaucht und haben gesagt, warum lassen wir denn die tollen Kochrezepte, die wir da hören, nicht einfach mit den anderen Beteiligten teilen? Und was aber allen gemeinsam ist in den letzten Jahren, ist einfach, dass wir in einer tiefen Transformation stehen. Sie haben alle Punkte eigentlich schon benannt, ob es Digitalisierung, Fachkräfte, Kostendruck oder Nachhaltigkeit ist. Und in einer solchen Situation wird aus meiner Sicht nicht einfach rekrutiert, sondern es muss geführt werden. Was bedeutet aus Ihrer Sicht Leadership heute in der Bauindustrie, wenn der Auftrag nicht Position besetzen ist, sondern einen Wandel umzusetzen gilt?
Ich weiß nicht, wie viele Leute auf so eine Frage antworten, oh ja, agiles Führen, das ist doch das. Ich frage immer so, was ist denn eigentlich agiles Führen? Gibt's es? Was ist denn eigentlich agiles Führen heißt für mich so situativ, ne? Ich mach mal das, ich mach mal jenes. Also ich finde, was wir hier im Hauptverband, und wir hatten erst vor 8 Wochen unsere letzten Leadership Days, wo wir uns unsere Führungskräfte auch zusammen finden einmal im Jahr und reflektieren einfach nur unter uns, wo stehen wir eigentlich untereinander, wie gut stehen wir in Kommunikation, wie gut stehen wir eigentlich in Feedback-Kultur, um auch mal jemandem zu sagen, du, das fand ich jetzt nicht so gut, was letzte Woche gelaufen ist, wie gut stehen wir eigentlich in Resonanz und vor allen Dingen, wie gut sind wir dabei, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in gesetzten Zielen zu begleiten. Ich finde, Führung hat enorm etwas mit dem Thema die richtigen Fragen stellen zu tun. Ja, es gibt so eine alte Führungsweisheit, wer fragt, der führt. Ich weiß auch, das ist wieder verkürzt und wahrscheinlich gibt es auch ganz viel Literatur, wo man sagt, das ist es nicht. Aber für mich ist es eher dieses in Resonanz stehen. Rauszufinden, wie geht's eigentlich demjenigen gegenüber? Wie fühlt er sich gerade? Und das meine ich gar nicht auf einer esoterischen Art, sondern wie ist diese Person gerade mit der heutigen Verfassung in der Lage, eine Aufgabe zu erfüllen? Und was muss ich als Führungskraft tun, um ihn dabei zu unterstützen? Und das bedeutet nicht, ich hätte gerne in 14 Tagen die Ausarbeitung, mache die Tür zu und nach mir die Sintflut, sondern das bedeutet, dass ich alle 2-3 Tage vorbeigehe und einfach nur mal gucke, kommt der von selbst auf die Idee oder frage ich nach einer Woche mal nach, du, wie steht's denn? Halten wir die Ziele ein? Da kommt vielleicht noch was Zusätzliches, was müssen wir denn machen? Und dieses in Resonanz sein, das finde ich ganz, ganz wichtig. Das ist so ein, ja, vielleicht mag man auch manchmal sagen, das ist so ein bisschen so ein nicht streng genug, nicht direkt genug. Nee, das heißt es ja eben nicht. Man kann ja auch trotzdem in diesem Resonanzsein ganz klare Ziele setzen. Man kann auch sagen, das machen wir später, das machen wir jetzt, das machen wir in dem Umfang. Aber die Struktur geben, in denen die Leute ihre Kreativität und für das, wofür wir sie einkaufen, das ist ja im Grunde genommen Wissen, das ist die Persönlichkeit, also es ist in erster Linie die Persönlichkeit, das ist das Wissen, die Expertise, was sie mitbringen und hoffentlich, das suche ich immer so ein bisschen, der Biss und der Drive to Success. Ja, also wir sind nicht nur alle hier, klar, wir sind hier, weil wir alle einen Arbeitsvertrag haben und da gibt es irgendwie auch ein bisschen Schmerzensgeld dafür. Aber ich habe ja am liebsten Leute und ich habe von mir eben zu Beginn des Podcasts von diesem Idealismus gesprochen. Ich suche Leute, die diesen Idealismus selbst entwickeln und auch immer so ein bisschen die Extrameile gehen. Mhm. Ja, und das heißt jetzt nicht Extrameile im Sinne von jeden Tag 5 Überstunden, sondern gedanklich die Extrameile. Was muss ich tun, damit diese Aufgabe nicht einfach so erfüllt wird, wie ich es erfüllen kann, sondern wie kann ich so ein bisschen Spice, so ein bisschen extra, so ein bisschen durch mehr Motivation noch das i-Tüpfelchen bringen? Und dann habe ich wiederum Spaß dabei, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten.
Wo haben Sie denn diese Art von Führung gelernt? Oder hatten Sie gute Führungskräfte oder machen Sie sozusagen jetzt das Gegenteil von dem, was Sie mitbekommen haben?
Also ich habe sehr, sehr lange unter jemandem lernen dürfen, fast 7 Jahre. Ich glaube, das war eine härtere Schule als Abitur und Studium zusammen. Das ging so los, das war tatsächlich noch alte Schule, das ging so los, früher haben wir Vermerke geschrieben, Sachvermerke, über wo steht's denn? Und dann wurde der bis auf jedes Wort und Komma auseinandergenommen. Den ersten Vermerk, den ich zurückbekommen habe, der war komplett rot durchgestrichen und komplett umgeschrieben. Jetzt mag man immer sagen, diese Genauigkeit, die sich daraus entwickelt hat, auch wie man mit Texten umgeht, die mag übertrieben sein. Und dieses immer wieder einreichen, eine neue Korrektur zurückzubekommen und ich glaube, das mag frustrierend sein, aber was ich damit gelernt habe, ist das Auseinandersetzen damit, wie ein Empfänger und am Ende arbeiten wir hier im Verband ausschließlich mit Wörtern und politischen Botschaften. Es kommt drauf an, nicht was wir meinen, sondern wie es am Ende ankommt. Dieses typische Sender-Empfänger-Ding machen wir hier jeden Tag. Und da habe ich gelernt, wie muss man Texte aus der Brille des Empfängers didaktisch, argumentativ und vor allen Dingen logisch schlussfolgernd aufbauen, damit man unmissverständlich eine Position verkauft und damit enorm hohe Qualität im Sinne der inhaltlichen Aufarbeitung und evidenzbasierten Argumentation liefert. Und das war schon hart. Und da war das größte Lob, war glaube ich, ja, das kann man so machen. Und da steht man so als junger Mensch ziemlich frustriert daneben. Auf der anderen Seite, der Erfolg, der damit erzeugt wurde und das Standing, das diese Person, von der ich spreche, dadurch erreicht hat, das war echt bewundernswert. Bis heute bewundere ich das. Und das war für mich der Ansporn, das auf diesem inhaltlichen Level zu machen. Und der Rest ist, glaube ich, eher Persönlichkeit. Kann man Führung wirklich lernen? Also ich finde, ja, man kann Instrumente lernen, wenn man aber nicht die Person dafür ist. Es gibt ja verschiedene Modelle, ob das jetzt so ein Diskmodell mit diesen Farben ist und wo stehe ich denn da eigentlich? Da findet jeder sein richtiges Modell, um sich selbst einzuordnen. Aber am Ende ist es auch eine Charakterfrage. Habe ich Lust, da vorne zu stehen? Habe ich Lust, auch mal Dinge abzubekommen, um mich vor Leute zu stellen, um jemanden zu schützen? Habe ich Lust, auch im Feuer zu stehen, gerade auch wenn man in der Öffentlichkeit ist, wo man links und rechts droht, mal eine gewatscht zu bekommen? Das ist eine Charakterfrage.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wo sehen Sie die Lenker der deutschen Bauindustrie, die Resonanz zu erzeugen, die wir brauchen?
Inwiefern Resonanz?
Die Führungsresonanz. Also ich habe es jetzt, was Sie als Führung eben absolut gut umschrieben haben. Ich würde es also ähnlich sehen. Ja.
Ja. Also ich würde sagen, ich sehe die auf einer guten 7. Und das kann ich auch begründen. Wir haben einen Führungs- und Generationenwechsel. Schon die letzten 2, aber auch die nächsten Jahre. Und der führt dazu, dass wir Führungsstile, die in der Vergangenheit gut funktioniert haben, die aber heute nicht mehr gern gesehen sind. Und ich glaube, darauf kommt es ja immer an. Ne? Es kommt immer auf die Rezeption dessen immer an, zu Time and Place, also zu Zeit und Ort, wo ich gerade bin, und so bewerte ich das. Wahrscheinlich gibt es Führungsstile, oder mit Sicherheit gibt es Führungsstile der Vergangenheit, mit denen würde ich persönlich nicht zurechtkommen. Dadurch waren die aber nicht schlechte Unternehmenslenker, denn der Unternehmenserfolg gibt ihnen ja recht, dass es funktioniert hat. Ja, aber es gibt auch diejenigen, gerade die jetzt auch, sage ich mal so, teilweise Anfang 30, aber auch die, sage ich mal, Mitte, Ende 40 sind, die in die Generation, gerade in den Generationenwechsel gerade eingestiegen sind oder das schon 4, 5 Jahre machen, die das Unternehmen auf eine ganz andere Art und Weise lenken, wie das die Generation davor getan hat, aber mit einem genauso großen Erfolg. Aber die Sprünge, die jetzt gemacht werden müssen, sind unvergleichlich größer. Weil früher ging es eher darum, mit den bestehenden Ressourcen, vielleicht mit dem Kapazitätsaufbau, mehr Umsatz, ein bisschen mehr Marge zu machen. Und heute geht es wirklich in diese Transformationsthemen. Umstellen vom analogen aufs digitale Geschäftsmodell. Vom stärker in der Industriesprache würde man sagen, Industriecluster. Wir würden eher sagen, in Wertschöpfungskettenclustern zu denken. Ne? Wer sind eigentlich meine Partner, auf die ich mich langfristig verlassen kann? Wie kann ich strategische Partnerschaften im Ausland machen? Wie gehe ich mit dem ganzen Thema Startups um? Übrigens noch ganz große Berührungsängste in der Bauwirtschaft beim Thema Startups, weil man diese Menschen nicht versteht, würde ich jetzt mal unterstellen. Und deswegen sind wir gut, weil die Branche ja solide ist über viele, viele Jahre. Und jetzt in dieser Transformation, deswegen würde ich bei dieser guten 7 bleiben.
Prima. Zum Abschluss unsere traditionelle Frage, die wir an der Stelle immer wieder stellen. Wenn Sie jungen Führungskräften in der jetzigen Phase der deutschen Bauindustrie einen Rat mitgeben könnten, welchen würden Sie wählen?
Ich finde es wichtig, wenn, und das trifft gar nicht auf Junge, das trifft, glaube ich, auf alle Führungskräfte zu. Ich würde jetzt mal sagen, jung Führungskraft im Sinne von jung in einer Führungsverantwortung, heißt gerade erst in eine Verantwortung gekommen. Finde ich es wichtig, nicht diesem Spruch Avanti Dilettanti, sag ich mal, zu unterstreichen. Ich möchte sagen, nicht in Aktionismus zu verfallen. Es ist immer ganz gut, sich darauf zurückzubesinnen, zu sagen, mir haben Leute das Vertrauen gegeben, dass ich eine Führungsrolle ausführen kann. Mit diesem Vertrauen derjenigen, die mich dahingesetzt haben, kann ich sehr gelassen sein und mir vor allen Dingen auch die Zeit lassen, Dinge, die auf mich zukommen, zu überdenken. Denn nur wenn ich darüber nachdenke, kann ich eine gute Entscheidung treffen. Das heißt Gelassenheit und damit aber wiederum eine gewisse Souveränität auszustrahlen, sich nicht von jedem immer wie so ein Fähnchen im Wind links und rechts umbügeln zu lassen. Man ist an dieser Führungsposition, weil Leute etwas in einem gesehen haben. Natürlich muss man sich darin beweisen, aber dieses Vertrauen und diese Gelassenheit mitzunehmen, eine Souveränität zu entwickeln in der Rolle, in der ich bin und erstmal durchzuatmen, wenn auch kritische Situationen kommen, ich glaube, das ist das Wichtigste, was alle Führungskräfte haben müssen. Denn dieses aktionistische, okay, dann schmeiße ich jetzt meine Entscheidung um, weil irgendwie 5 Leute was gesagt haben, das wäre falsch. Da würde man sich selbst ja in den Rücken fallen, da könnte man nicht mehr gerade stehen und das wäre, glaube ich, kein guter Start, weil das Umfeld erkennt ja dann die Reaktion, gerade in kritischen Situationen, in Situationen, in denen es eng wird. Und Umfeld adaptiert sich an Verhalten. Man merkt das bei Kindern, ne? Ganz klar. Und da muss man immer darauf schauen, wie wirke ich am Ende, auch mit so Schnellschüssen, auf meine Umgebung. Und nicht, dass jeder auch mal einen Schnellschuss macht, um Gottes Willen, aber man braucht so eine gewisse Konsistenz und die kriegt man mit Ruhe und Gelassenheit.
Schön. Vielen herzlichen Dank.
Ja, danke für das Gespräch.
Ja, auch von mir vielen Dank. Es war ein sehr ehrliches und offenes und direktes Gespräch. Also vielen Dank für Ihre Offenheit.
Wir haben heute viele Erkenntnisse geliefert bekommen. Man merkt, dass Bauen eben eine komplexe Geschichte ist,
ja.
Ja, und wahrscheinlich auch noch eine Weile bleibt. Und ich finde, Sie haben das ganz viel Licht reingebracht in die Situation. Mhm. Dankeschön.
Ja, danke. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht in 1-2 Jahren wiedersehen. Und dann kann man ja auch mal reflektieren, was wir so besprochen haben. Und dann gucken wir mal, ob das eine so eingetreten oder das andere sich bewahrheitet hat. Würde mich freuen.
So machen wir es.
Machen wir sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Danke, Jörg. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Uns gibt's ja alle 2 Wochen und alle Infos, die stehen unten in den Shownotes. Und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.